Deutschlandfunk, Andruck.
Die österreichische Journalistin und Politologin Petra Ramsauer ist seit langem auch Kriegsberichterstatterin. In einem Buch über den Krieg in Syrien berichtet sie über ein Leben der Menschen in ständiger Angst und von einer Bevölkerung, die körperlich und psychisch zerstört wird. Die extremsten Lebensbedingungen also, die wir uns natürlich nur annähernd vorstellen können, Erfahrungen, die wir nicht teilen, nicht teilen müssen. Was wir allerdings derzeit in der Pandemie teilen mit solchen Krisenregionen, ein Leben in ständiger Anspannung, Kontrollverlust auf verschiedenen Ebenen, das beschreibt Petra Ramsauer in ihrem aktuellen Buch zum Phänomen Angst. Ein schmales Bändchen mit einigem Erkenntnisgewinn. Und ich habe vor der Sendung mit der Autorin darüber gesprochen. Frau Ramsauer, Angst hat viele Seiten, das beschreiben Sie in Ihrem Buch sehr genau. Vor allem ist sie ja Teil unserer Überlebensinstinkte. Sie lässt uns in Gefahren innehalten, stärkt die Aufmerksamkeit. Aber sie kann auch lähmen oder zu Panik und damit zu ungünstigen Reaktionen führen. Ihre Erfahrungen in lebensbedrohlichen Umgebungen, was macht die Angst dort mit den Menschen? Welche Bandbreite an Verhaltensweisen löst sie aus?
Nun, das ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich wie bei uns, wenn etwas Bedrohliches passiert, wenn wir von den Erwachsenen sprechen. Bei den Kindern ist es anders. Aber vielleicht vorweg zu den Erwachsenen. Man bildet sich immer so eine Art Sicherheitsnetz, auch wenn das manchmal völlig absurd klingt, wie zum Beispiel in Aleppo, als ständig Bomben fielen und niemand wusste, wann die kommen, woher die kommen. Da gab es Debatten, ist es sicherer, wenn man im zweiten Stock, im ersten Stock lebt? Also da wollten die Menschen weiter oben wohnen. Das ist doch nichts gestützt eigentlich. Aber es ist immer dieser Versuch, eine innere Landkarte der Sicherheit zu schaffen, wo es darum geht, auch ganz, ganz gefährliche Situationen zu kontrollieren. Bei den Kindern, die in diesen Situationen aufwachsen, habe ich beobachtet und auch viele Psychiater, die haben keine Angstwahrnehmung mehr, also nicht wie wir sie kennen. Da gibt es auch bei besonderer Traumatisierung dieses menschliche Vernichtungssyndrom. Also das sind Kinder, die schrecken nicht zusammen, wenn es kracht, wenn eine Bombe fällt. Und da mache ich mir große Sorgen, gerade in Ländern wie Syrien, was mit dieser Generation einmal sein wird, die quasi ohne Angst und ohne diesen Schutzmechanismus aufwächst.
Das sind ja nun Gott sei Dank Erfahrungen, die wir hier nicht teilen. Und die Umstände in der Pandemie sind natürlich eigentlich nicht vergleichbar mit denen in Kriegsgebieten. Erkennen Sie dennoch Parallelen im Verhalten?
Freilich, es gibt eine Form von, das habe ich immer wahrgenommen, ich war ja über 20 Jahre in vielen Krisengebieten, das ist eine Form von Aufgeregtheit, von die Nerven liegen blank, eine erhöhte Reizbarkeit von Menschen. Das ist natürlich, ist ja auch ganz logisch in so einer Situation, vor allem, und das ist ja die Pandemie, auch wenn man nicht weiß, wann die Bedrohung wo genau herkommt, wenn sie unsichtbar ist. Ich habe ja gerade dieses Beispiel von Aleppo gebracht, wo diese Bomben ohne Sirenen angekündigt wurden. Das ist eine ständige Nervosität, eine ständige Verwundbarkeit. Für mich hat sich so angefühlt, jetzt in den Krisengebieten, als wäre meine Haut ganz, ganz dünn. Und wenn ich es jetzt mit meiner Reaktion zur Pandemie vergleiche, ich glaube, das kennen Sie alle, da ist manchmal ein Atemzug, den man nimmt in einem besonders belebten Eck, fühlt sich plötzlich bedrohlich an. Also das ist eine Form von Ängstlichkeit, Überängstlichkeit, die schon sehr auf die Nerven geht im Laufe der Zeit.
Sie unternehmen in Ihrem Buch ja auch einige Exkurse in die Psychologie. Ihre Arbeit, Ihr eigenes Leben hat viel damit zu tun, dass Sie sich mit dem Phänomen Angst beschäftigt haben, vor allem mit Todesangst. Woran liegt es Ihrer Ansicht nach, dass das Sterben, die eigene Endlichkeit in vielen westlichen Gesellschaften noch immer ein Tabu, um nicht zu sagen unerwünscht ist? Selbst alte Menschen dürfen ja hier nicht mal lebensmüde im normalen Wortsinn werden, sondern müssen durchhalten, solange es eben geht.
Da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele verschiedene Theorien. Was mir aufgefallen ist, ist, dass unsere Gesellschaft in einer Form von Selbstoptimierungszwang geradezu gefangen ist. Also wenn man hört, dass jemand stirbt, dann kommen so Sätze wie, der hat ja gar nicht getrunken, der hat ja so gesund gelebt, der hat ja gar kein Fleisch gegessen, hat sich vegetarisch ernährt. Tausend Geschichten fallen uns ein. Wie wir dieses Leben kontrollieren, wie wir alles Schlimme abwenden, wenn wir, und da kommt es, alles richtig machen. Und in dieser Situation wird der Tod fast so etwas wie ein Lifestyle-Unfall. Und das ist, glaube ich, diese Grundhaltung, die es uns so schwer macht, mit der Endlichkeit umzugehen, mit der Tatsache, dass wir zerbrechliche, sterbliche sind, weil eben unser Leben so sehr darauf gerichtet ist, alles zu versichern, alles an Unglück abzuwenden von uns. Und wenn wir jetzt auch wieder in der Pandemie damit konfrontiert sind, dass manche Menschen daran sterben, weil es manchmal einfach auch auf Menschen mit Vorerkrankungen trifft, dann wird das auch als Schuld, also in diesem Schuldkontext gesehen. Und auch das ist sicher problematisch.
Wer stirbt, hat was falsch gemacht, so nach dem
Ja,
Motto.
genau.
Stichwort Überforderung. Wenn man sich jetzt mal so umschaut in unseren bislang weitgehend sicheren Ländern, gibt es erstaunlich viele Menschen, die nicht durch Lebenskrisen erprobt sind, die keine Krisenstrategien auch auf anderen Wegen entwickelt haben und jetzt mit diesen Geschehnissen völlig überfordert sind. Und die oder viele von ihnen sind wiederum empfänglich für einfache Botschaften, für Sündenbocklegenden, für Populismus. Was denken Sie, wird diese Krise für Folgen haben im Hinblick auf Populismus und Extremismus?
Ui, das ist schwer zu sagen, aber was wir bisher erleben, ist das schon sehr bedenklich. Vor allem, wenn wir uns die politische Aufladung dieser Corona-Leugner, ich nenne es jetzt einmal pauschal so, dieser Gruppen sich ansieht, das bleibt ja nicht stecken bei der Verweigerung, diese Pandemie und ihre Folgen zu akzeptieren und auch gegen die Maßnahmen sich zu wehren. Wir kennen ja diese Instinkte bei Angst oder bei Panik. Da gibt es Kampf und da gibt es Flucht. Das sind die beiden zentralen Instinkte, auch noch das Totstellen und das Verhandeln. Wenn wir uns mal die Flucht ansehen, da ist natürlich auch die Flucht in eine Verschwörungstheorie eine Möglichkeit, diese Angst, die nicht auszuhalten ist, abzuwerten. Also wenn wir es als Fluchtinstinkt werten, wenn wir hier hinter dieser seltsamen Haltung so etwas wie eine tiefe, nicht verwindbare Angst, ja, vielleicht vermuten, denke ich, hoffe ich, wird es uns leichter fallen, auch mit diesen Menschen wieder ins Gespräch zu kommen, denn das ist essentiell. Summa summarum, glaube ich, spüren wir jetzt, unabhängig davon, wie wir damit umgehen, wir merken, dass die Furchtmuskulatur, wie ich es nennen würde, sehr schwach ausgeprägt ist. Wir leben in einer überversicherten Gesellschaft, pauschal bereiste Welt und alles. Es schien uns über viele Jahrzehnte so, als könnten wir alle Krisen abwenden und alles für Sicherheit tun. Das hat uns natürlich auch wirklich sehr schwach gemacht, wenn wir damit konfrontiert sind, dass da mal eine Situation ist, die wir nicht beherrschen können. Unterm Strich glaube ich, dass da auch sehr viel Positives rauskommen wird bei dieser schrecklichen
Ja,
Pandemie.
das wollte ich Sie
Und
eh noch
zwar,
fragen. Sie haben ja noch in dem Buch auch geschrieben, dass vieles an Ängsten politisch konstruktiv genutzt werden kann, wie eben die Anti-AKW-Bewegung. Sehen Sie da auch eine Chance jetzt?
absolut, schon einmal dieses Gefühl, und das ist ja so wichtig in der Plastizität unseres Gehirns, ja, dieses Gefühl, wir haben das geschafft, wir gehen da durch was durch, was ist unglaublich. Also stellen Sie sich vor einem Jahr, was wir alles geschafft haben, Homeschooling, Internetkonferenzen, whatever, so viele Möglichkeiten. Ich denke, das wird bleiben, das wird auch als Erfolgserlebnis tief in unseren Seelen und auch in unseren Gehirnen verankert bleiben. Und natürlich, ja, wir wissen, wir müssen eine ganz große gemeinsame Kraftanstrengung bewältigen, die Klimakrise. Wir müssen da etwas dagegen tun und wir wissen da schon sehr lange, das geht nur A, durch einen gemeinsamen Akt und durch eine gewisse Weise von Verzicht. Beides haben wir gesehen, hat bei dieser Pandemie enorm viel bewirkt. Wenn wir gemeinsam in den Lockdown gegangen sind, konnten wir die Zahlen runterdrücken. Da haben wir auf eine Menge verzichtet, ja, Treffen etc. Ich denke, die Angst oder das Bewusstsein, hey, wir haben Angst und wir müssen da was tun und wir haben es geschafft bei der Pandemie. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein Stück Zuversicht bei der Bewältigung der Klimakrise bringt.
Noch eine kleine persönliche Frage zum Schluss. Sie geben die Kriegsberichterstattung jetzt nach 22 Jahren auf. Wie ist diese Entscheidung entstanden?
Einige Faktoren haben eine Rolle gespielt. Also sicher nicht zuletzt, dass die Krisenberichterstattung sehr, sehr teuer geworden ist durch das Entführungsrisiko, das immer mehr steigt, müssen einfach die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren werden, Stichwort zwei Autos nehmen etc. Für mich als freie Journalistin war das ohnehin schon schwer zu finanzieren. Und da gibt es eben in den Redaktionen auch sehr strikte Regeln zu den Budgets und die sind dafür einfach nicht vorhanden. Nicht nur als für Freie, sondern auch für angestellte Redakteure und Redakteurinnen, wie wir alle wissen. Ja, und dann kam auch dazu, dass eben dieses Entführungsrisiko mir am Boden, gerade in Syrien und im Irak, meine Bewegungsfreiheit immer mehr einschränkte. Und das war ja für mich so wichtig, mit Menschen in Kontakt zu treten, mich eben wie alle anderen zu bewegen. Und schlussendlich kam auch das Alter hinzu. Ich bin jetzt 2, 3 Jahre über die 50 und ich möchte noch sehr gerne sehr lang arbeiten. Und ich denke, jede Lebensphase hat auch ihre idealen Jobs. Und ich versuche jetzt, mich als Therapeutin auszubilden, vielleicht auch Traumatherapeutin zu werden, was ich sehr hoffe. Und ich denke, da bin ich dann als 60-, 70-jährige Frau mit der Erfahrung in der Krise hoffentlich sehr gut aufgehoben. Und ich sehe das eigentlich nicht so sehr, dass ich etwas aufgegeben habe, weil es so schrecklich war, sondern ich versuche mich entsprechend einer gelungenen Biografie weiterzuentwickeln.
Das heißt, wir werden auch noch einiges von Ihnen lesen. Vielen
Hoffe
Dank.
ich.
Petra Ramsauer war das, Autorin des Essays Angst, in der Reihe Übermorgen beim Verlag Krämeyer und Scheriau erschienen. 125 Seiten, 18 Euro.